besser. Und das hören wir auch immer wieder. Ein Kulturwandel braucht es nicht. Was hilft uns das, da besser Strom und Gas zu verkaufen? All diese Fragen, Hinweise, auch Ablehnung ist für uns real. Diejenigen, die das vorantreiben, brauchen ein starkes, warum ich das mache. Du kannst das Purpose, Sinn, Anliegen, wie auch immer nennen. Das ist völlig egal. Zwei Sätze, auf die wir hinarbeiten. Erstens, ich kann lernen, also diese Idee, ich kann selber mich entwickeln. Und das Zweite ist, ich kann etwas bewegen.
Tim, schön bei euch hier in Oldenburg zu sein. Wir hatten ja vor längerer Zeit schon gesprochen über den Kulturwandel, der bei euch in der Organisation stattfindet. Könntest du mir ein bisschen, oder nicht mir, sondern den Zuschauern erzählen, wo sind wir hier? Was seid ihr für ein Unternehmen? Was macht ihr genau? Wie viele Mitarbeitende habt ihr? Und dann auch gleich die Frage, wann habt ihr mit dem Kulturwandel begonnen und warum? So als Intro.
Genau. Einmal, wo sind wir hier? Wir sind im schönen Oldenburg, Nordwesten von Deutschlands. Wir sind bei EWE. EWE ist einer der großen Energieversorger in Deutschland. Es gibt die großen vier, dann lange nichts und dann kommen wir. Also es ist schon ein relevantes Unternehmen und gerade in diesen Zeiten merken wir, wie systemrelevant Energieversorgung ist. Und meistens merkt man ja gar nicht, dass es Energieversorger gibt. Stromausfall kennen wir gar nicht. Und dass das so ist, das ist der Job von den Kolleginnen und Kollegen, die hier im Nordwesten arbeiten. Wir sind ungefähr insgesamt in dem Konzern 8.000 bis 10.000 Leute. Die Infrastrukturtochter EWE Netz, bei der ich zu Hause bin, sind rund 2.000 Leute. Und das sind diejenigen Monteurinnen, Monteure, Ingenieure, Kaufleute, die dafür sorgen, dass Strom tatsächlich aus der Steckdose kommt. Und hier, direkt hier, sind wir in unserem Weiterbildungszentrum. Das ist der Energiecampus, der auch angeschlossen ist. Das heißt, die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die als Auszubildende unterwegs sind, haben hier Werkstätten und hier wird die Zukunft sozusagen vorbereitet.
Schöne Gegend. Also als ich mit dem Auto vorhin hier reinfuhr, fuhr ich durch so eine Wohngegend mit kleinen süßen Backsteinhäuschen und ich dachte, okay, und wo finde ich die? Und mittendrin ist dann dieser Campus. Erzähl mal ein bisschen mehr über diese 2000 Menschen, in deren Organisation du bist und das ganze Thema Kulturwandel. Wann habt ihr damit begonnen, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und war das damals, als ihr begonnen habt, war das ein bewusster Prozess, dass ihr gesagt habt, das ist jetzt Kulturwandel? Oder habt ihr einfach mit irgendwas begonnen und irgendwann gemerkt, ui, wir sind ja in einem Kulturwandel?
Einmal zurückgesprungen in das Jahr 2012. Das war der Beginn. Ja. Und wir sind eigentlich, das Unternehmen hat Wurzeln bis 1930er, also es ist ein altes Unternehmen, gestandenes Unternehmen, eines, was immer wieder Entwicklung der Energiebranche mit begleitet hat und gleichzeitig ist es auch ein Stück weit, wir haben einen Austausch mit den Kollegen der Innenbehörde Hamburg mal gehabt, mit denen hast du ja auch schon gesprochen, dort war so das Bild voneinander, ach, ihr seid ja auch Behörde. Also wir sind eigentlich ein klassisches Unternehmen, ein sehr hierarchisches, wissensgetriebenes, expertengetriebenes Unternehmen, wo diejenigen, die viel wussten, auch Führungspositionen übernommen haben, weil das damals eine kluge Idee war. Es ging um, wer weiß viel, wie können wir die besten Wege finden, um Leitungen zu verlegen und. Wir haben in den Jahren hin zu 2012 gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert. Energiewende ist ein Stichwort, was wir alle kennen. Das ist für uns aber sehr real. Das ist kein abstraktes Thema, sondern es ist etwas, wo wir die Netze neu denken müssen. Und das funktioniert eben nicht top-down. Also weder die Steuerung der Netze noch die Entwicklung von so etwas, sondern wir brauchen ganz viele Kompetenzen an verschiedenen Orten. Die Kolleginnen und Kollegen müssen sehr klug sowohl kaufmännische Aspekte als auch technische Aspekte hinkriegen. Und wir sind 2012 mit einem großen Restrukturierungsprojekt gestartet. Und wir hatten ein verdammtes Glück, nämlich wir hatten systemische Berater dabei. Und die haben gesagt, ja, das, was ihr da macht, habt ihr eigentlich schon mal an Kultur gedacht? Nee, keine Ahnung. Das ist vorher, Kultur hieß ja, musste ins Theater gehen. Es wurde sehr despektierlich angeschaut. Das war so der Startpunkt. Wir hatten Glück, dass Menschen uns darauf hingewiesen haben, Achtung, es gibt da eine Dimension, die könnte relevant sein für eure komplette Veränderung. Und es gab ein Format, was damals aufgebaut wurde. Und das war ein Sounding Board nannten sie das damals, ein Barometer, mal reinhorchen in die Organisation, wie funktioniert es denn in dem Projekt. Geschäftsführung war da, Menschen aus der Organisation eingeladen, Rückmeldung geben. Mensch, wie läuft denn das in dem Projekt? Was wird denn auf den Fluren gesprochen? Weil normal, es gibt so einen Abkopplungseffekt. Bei 2000 Leuten bist du nicht in jedem Büro, offensichtlich. Und das war so ein Effekt, ah, guck mal, das reden die wirklich darüber. Und dann kam der Gedanke, das wäre doch gar nicht so verkehrt, wenn wir das nicht nur für das Projekt wüssten, sondern wenn das auch für einen größeren Bereich, eben für das gesamte Unternehmen möglich wäre. Das war die Geburtsstunde des Kulturbarometers, ein Format, was es dann seit 2012/13 gibt, bis heute. Es ist unsere Keimzelle, aus dem der gesamte Kulturwandel, so wie wir ihn heute definieren, entstammt. Und gleichzeitig, ja, am Anfang hieß es Kultur auch schon, aber was das bedeutet, wie das funktioniert, da hatten wir unter uns überhaupt keinen Schimmer.
Und wann begann sich das weiterzuentwickeln? Also ihr hattet damals diese Restrukturierung, hattet dieses Sounding Board, was ihr Kulturbarometer nanntet. Wie viele Menschen saßen da drin?
Am Anfang waren wir sowas wie 20 Leute aus allen Abteilungen, ungefähr aus allen. Wir sind eine sehr regionale Organisation, das heißt auch ganz viele Menschen aus den Bereichen, aus der Flächenorganisation, die dann da waren. Und das waren am Anfang auch Situationen, wo Leute sehr, sehr viel Respekt vor, das war spürbar im Raum, vor Geschäftsführung, die dann da saßen, hatten. Am Anfang haben wir experimentiert, dass die Menschen ja sich trauen sollen, was zu sagen und ehrlich was zu sagen, ja, dass die Geschäftsführer sich umdrehen und dann gesagt wurde, was denn da gerade die Leute bewegt. Das war so eine Situation, an die ich mich erinnere. Heute funktioniert das ganz, ganz anders. Das ist ein Agieren viel mehr auf Augenhöhe, weil alle Seiten gelernt haben, miteinander besser in Kontakt zu kommen und sich darüber auszutauschen, was sie denn gerade eben bewegt.
Und wie oft habt ihr euch damals getroffen, dieses Sounding Board?
Das war am Anfang eher ein, ja, zweimal im Jahr. Okay. Also das war etwas, wo wir vor allen Dingen am Anfang war es nur Sounding Board. Und das war ein sehr schmerzhafter Prozess. Da haben wir aufgenommen, was bewegt euch denn? Ja, wir haben zu viel auf dem Zettel, früher war es familiärer, was auch immer die Themen waren. Das waren so Dinge, die damals gesagt wurden. Und dann sind wir nächstes Mal wieder hingegangen und gefragt, Mensch, was sind da so Themen? Und dann kamen die wieder. Und dazwischen ist nicht wirklich was passiert. Dann haben alle irgendwie sich einmal ausgekotzt, haben einmal gesagt, ja, das ist aber doof hier oder das finde ich nicht gut. Und dann war es das und dann ist man wieder zusammengekommen und hat das wieder gemacht und irgendwie war das dysfunktional. Dann haben wir gesagt, nee, also aussprechen reicht nicht, sondern irgendwie müssen wir an den Themen arbeiten. Und dann haben wir angefangen, die Themen, die da waren, zu sammeln und haben das auf eine, damals hieß es Kulturlandkarte gepackt. Große Themen wie Vertrauen haben wir ein Thema, Konfliktfähigkeit haben wir ein Thema, Prozesse müssen wir besser können und. Da waren irgendwie 13 Themen drauf. Am Anfang haben wir gesagt, okay, machen wir 3 Themen pro Jahr. Das funktioniert nicht. Haben wir gedacht, okay, dann lass uns mal an einem Thema arbeiten. Das erste Thema, an dem wir bewusst gearbeitet haben, war das Thema Vertrauen. Und das war etwas, was ich selber, mich hat das so fasziniert. Ich fand das so spannend, wie funktioniert das eigentlich, dass Menschen einander vertrauen. Und während dieser Beschäftigung wurde mir klar, da ist etwas, wie das funktioniert, jenseits von, ja, das muss wachsen. Vertrauen ist das Vorzeichen vor jeder menschlichen Interaktion. Also egal, wo du unterwegs bist, hast du grundsätzlich ein Zutrauen in den Piloten, in den Busfahrer, in den Zeitungsredakteur, in deine Kollegin, egal was du machst, dein ganzes Leben besteht immer wieder aus dieser Kalkulation, kann ich meinem Umfeld vertrauen oder nicht? Und da haben wir dann geguckt, welche Mechanismen könnten uns helfen, sehr praktisch daran zu arbeiten. Ein Beispiel, relativ einfach, gebe Versprechen und halte sie. So simpel und so schwer. Und das waren so die ersten Gedanken, die wir dort, die erstmal ich alleine entwickelt hatte, weil es niemanden sonst gab.
Was war damals deine Rolle?
Ich war im Büro der Geschäftsführung Kommunikator. Also es gab eigentlich, also ich hatte damit eigentlich, ich war Teil davon, weil ich sage, ja, muss man irgendwie kommunizieren. Und ich hatte aber keine wirkliche, echte Kulturmacherrolle am Anfang.
Wenn du sagst, du warst Kommunikator, warst du dann sowas wie interne Kommunikation?
Ja. Okay. Ja, genau. Genau, interne Kommunikation. Und hatte aber Bock auf das Thema und dann ist das gewachsen und Vertrauen war so das Erste. Und ich habe gedacht, ich muss dann halt nur ganz viel Wissen sammeln. Das ist so meine Art, mit der Welt umzugehen. Ich muss ganz viel Wissen sammeln, versuche das aufzubereiten und erzähle das dann anderen Leuten. Dann bin ich durch die Organisation gelaufen, habe anderen Leuten das erzählt.
Hat super funktioniert, ne?
Hat super funktioniert, natürlich nicht. Aber es war so der erste Versuch. da tiefer einzusteigen. Und es war auch einfach, weil es niemand sonst gab, der sich darum gekümmert hat, jenseits dieser Barometer, weil ansonsten haben alle nur sich ausgekotzt, haben gesagt, Mensch, so ist es halt. Manchmal, ja, ist halt so, dann machen wir weiter und treffen uns das nächste Mal. Ja, irgendwas muss man machen. Mhm. Im nächsten Schritt haben wir schon gemerkt, und das war so ein Realisieren, es geht gar nicht darum, dass eine Person irgendetwas lernt, sondern wir müssen diesen Kreis, der etwas erarbeitet, größer machen. Das Thema war dann Konfliktfähigkeit. Und da hatten wir schon ein Kernteam von, haben wir gefragt, wer hat Bock mitzuarbeiten, Kernteam von 4 Leuten und 16 Leute von insgesamt 40. Wir hatten dann 40 Leute in dem Kulturbarometer, ein bisschen größer gemacht. Und die haben dann Sachen erarbeitet, die wirklich funktioniert haben.
Ah, das heißt, das Kulturbarometer war nicht mehr nur ein Sounding Board, sondern es wurde Correct. Auch operativ. Wie lang war der Zeitraum zwischen, ihr habt es etabliert als quasi reines ja. Sounding Board bis hin zu, die haben angefangen, tatsächlich Dinge zu verändern?
Das waren 2-3 Jahre. Okay. Und das war eine Zeit, wo wir, und das ist immer wieder passiert, wo wir komplett im Nebel standen, wo wir nicht wussten, wie kann das denn gehen? Also wir haben was, wir haben irgendwie gemerkt, das ist schon besser als ohne, deswegen wollen wir es wieder machen, aber irgendwie reicht das nicht. Irgendwie fehlt da was.
Und wie war das? Also ich meine, da ist ja Zeit, die ja. da, ne? Also da, das, wir reden ja über Ressourcen. Habt ihr quasi jeder das so ein bisschen abgeknapst oder seid ihr irgendwann zur Geschäftsführung und habt gesagt, liebe Chefs, wir brauchen hier Ressourcen, kriegen wir die Manntage oder wie auch immer ihr das verkauft habt?
Am Anfang war es so, dass das etwas war, es gab keine Stelle dafür, es gab gar nichts, es gab Menschen, die das organisiert haben und ich war relativ schnell Teil davon. Mich hat das fasziniert, ich hatte Lust dazu. Eine Kollegin aus dem Personalbereich hat das auch mitgemacht und wir hatten dann sozusagen den Auftrag, dass es dieses Format gibt. Aber das neben all dem anderen Zeug, was dann eben da damals zu kommunizieren war oder eben zu machen war. Und wir haben immer wieder am Anfang versucht, Menschen nominieren zu lassen und haben dann gesagt, Mensch, geht doch mal rein und eure Chefs erlauben euch das, dass ihr daran teilnehmen dürft, aber es war auch tatsächlich eher ein, du machst das neben der Arbeit. Und am Anfang war dieser Nominierungsprozess zum Teil so, dass die Kollegen auf dem Weg zur Kantine angesprochen worden sind, so, du machst jetzt übrigens Kultur. Ja, was ist Kultur? Ja, keine Ahnung, du machst das jetzt.
Also sagte der Chef
zum Mitarbeiter. Okay, okay. Also das war der Start. Ja. Und tatsächlich ist derjenige am Anfang natürlich dann so hingekommen und gesagt, ey, was soll ich hier denn? Was wollt ihr von mir? Es war einer derjenigen, die sich freiwillig gemeldet haben dann für das Thema Konfliktfähigkeit und da total Bock hat und sich selbst gewundert hat und über sich hinausgewachsen ist. Also auch aus so einem Start, wo man sagt, na, geht schon besser, kann dann etwas kommen, was einen dann selber überrascht. Und das ist etwas, was wir immer wieder erleben, dass Menschen, sobald sie in Kontakt kommen und das Gefühl haben, ich kann hier etwas gestalten, ich kann hier etwas über mich lernen, ich kann etwas über die Organisation lernen und ich kann wirklich etwas machen, dass dann etwas Magisches passiert. Dann glänzen Augen auf einmal. Dann ist einmal, oh, damit hat keiner gerechnet. Wir überraschen uns selber und die Organisation immer wieder. Und diese Momente, die haben wir dann auf dem Weg immer wieder gehabt. Konfliktfähigkeit war das nächste Thema halt, was wir dann versucht haben. Da war eine kleine Gruppe. Und dann sind wir noch weitergegangen, haben gesagt, ja, wie wäre es, wenn wir diesen Raum nicht nur zum Barometer machen, sondern wirklich zum Erarbeitungsort. Und das nächste Thema war Vielfalt. Und da haben wir dann komplett gesagt, so, alle, die hier sind, arbeiten an etwas. Und das war die Geburtsstunde von etwas, was wir heute Initiative nennen. Mhm. Und Initiative ist für uns all das. Du hast deinen normalen Job, 9-to-5 oder wie auch immer. Dann hast du Projekte, wo Anfang, Ende definiert ist, hast eine Aufgabe, musst du machen, machst da mit und baust neues IT, irgendwas, was auch immer das ist, Projekte. Und dann gibt es diese anderen Dinge, diese Herzensthemen, wo du das Gefühl hast, ich habe da total Bock zu, dass es das gibt. Habe ich keinen Auftrag für, hat mir keiner gesagt, dass es das geben soll. Irgendwie Achtsamkeit ins Unternehmen reinbringen. Gab es niemanden, der gesagt hat, so, bitte machen. Es gab ein paar Leute, die total Bock hatten darauf. Und dann gab es noch mehr andere Leute, die sagten, naja, da habe ich auch Lust zu. Und die sind dann zusammengekommen. Und dieser Modus, dieser Initiativenmodus, ist einer, der heute unsere Art und Weise, wie wir Kultur machen, maßgeblich prägt. Weil wir über den Weg immer wieder verstanden haben, immer wieder gemerkt haben durch Schmerzen, dass manche Initiativen überhaupt nicht geflogen sind. Mhm. Irgendwie am Anfang einmal, hey, wir haben Spaß, hey, super gut, hey, ich habe auch Bock auf das Thema. Und dann irgendwie beim dritten Mal trifft man sich und irgendwie geht es nicht weiter.
Hat Tobi Krüger von der Otto Group mir auch mal erzählt. Er sagt, Sebastian, 90% aller unserer Ideen haben nicht funktioniert im Kontext von Kulturwandel. Absolut. Und ich finde, das ist so hilfreich, das zu verstehen, auch wenn du das jetzt sagst, dass ihr ähnliche Erfahrungen habt. Denn all die, die das jetzt sehen, die sich mit Kulturwandel beschäftigen, werden eine blutige Nase bekommen, früher oder später. Irgendwelche Dinge funktionieren nicht. Und dann ist das so hilfreich zu wissen, das ist normal, das ist Teil des Prozesses, dass viele Dinge nicht funktionieren, ne?
Total. Und was auch dazu gehört, ist dieser Nebel. Ja. Dieses, ich habe keine Ahnung, also irgendwie merke ich, es funktioniert nicht so, wie es bisher läuft. Ich habe aber überhaupt keinen Plan, wie das gehen könnte. Und dieses Suchen, dieses, das ist eklig, das ist haarig, das ist nicht schön, dieses Gefühl. Und wir laufen immer wieder, obwohl wir das jetzt seit 10 Jahren machen, laufen wir immer wieder in genau dieses Gefühl. Ja, keine Ahnung. Und vieles, was wir uns überlegt haben, Tobi hat recht, hat nicht funktioniert, weil es nicht angedockt hat, weil wir da zu spinnert waren, weil da nicht die Probleme der Organisation gelöst hat, weil, ganz viel. Aber mit jedem Mal, wo wir was entwickelt haben, wo wir wieder getestet haben, wo wir wieder in der Organisation unterwegs waren, haben wir etwas gelernt. Und dieser Modus, immer wieder ausprobieren, Schritt zurück machen und lernen, wie funktioniert denn das eigentlich? Das ist das, was wir versuchen. Und beispielsweise bei den Initiativen haben wir gemerkt, es gibt einen Zyklus, durch den die laufen. Ja. Am Anfang hast du so eine Geburtsstunde. Hey, wir sollten mal was machen.
Es ist wie in einem Unternehmen. Pionierphase eines Unternehmens. Ne?
Absolut. Alle so, hey, cool, wir haben total Bock, das wird total geil. Ja. Und ich mag auch Achtsamkeit. Hey, du auch. Ja, super. Und dann die nächste Phase ist, ich muss anfangen, aus dieser Begeisterung, nachdem wir gemerkt haben, wer bin ich, wer bist du, was kann ich beitragen, das ist die erste wichtige Phase, müssen wir anfangen, ein Produkt zu bauen. Wir müssen uns auf eine Sache fokussieren, nicht die 10.000, wenn wir Achtsamkeit nehmen. Ich möchte, weiß ich, achtsames Mittagessen machen oder einen achtsamen Start machen, irgendwie eine kurze Meditation für alle morgens, dienstags morgens um 8. Das ist das, was sie tatsächlich gemacht haben. Erst wenn sie das schaffen, dann können wir in die nächste Phase gehen, wo wir es dann sichtbar machen. Wo wir es dann verwurzeln, das ist die nächste Phase, um dann irgendwann das loszulassen und zu gucken, wollen wir jetzt weitermachen, wollen wir das ausbauen und dann startet der Zyklus wieder neu.
Reden wir jetzt über 3 oder 4 Phasen?
Wir haben einmal den Start, also Geburt, also ganz vorne ist Geburt. Geburt. Wir beide sagen, hey, eigentlich müsste man doch mal irgendwas zur Achtsamkeit machen.
Dann kommt die Begeisterung, die Pionierphase.
Genau.
Dann kommt das Ausprobieren.
Das Produkt entwickeln quasi, sichtbar werden, verwurzeln und dann abschließen.
Wo ist der Unterschied zwischen sichtbar machen und verwurzeln?
Sichtbar machen heißt, wir gehen jetzt auf die Bühne und stellen das vor. Ein Beispiel, wir haben einen Würfel der Wertschätzung entwickelt. Ja, kleines Team unterwegs, Vielfalt war das Thema. Wir haben gemerkt, Vielfalt und Wertschätzung gehören zusammen. Warum? Wenn ich mich als Mensch gewertschätzt fühle, traue ich mich auch mehr, meine Andersartigkeit zu teilen. Okay, wie können wir das trainieren? Wir könnten uns einen Würfel schaffen, den würfeln wir und dann erinnern wir uns, lächel mal. Oder frag den anderen, wie es dir geht. Oder sowas stand da noch.
Also wie viele Seiten hat der Würfel? 6 wie normaler?
12.
12. Okay, das heißt, nur mal angenommen, wir sind beide in dem Meeting. Ja. Dann könnte es sein, dass jemand den Würfel dabei hat. Er würfelt.
Und sagt, hey, genau, frag mal einen Kollegen, wie es dir geht. Oder nimm mal einen Schritt zurück. Apropos Wertschätzung.
Cooles Ding. Wie heißt der Würfel der...
Würfel der Wertschätzung.
Würfel der Wertschätzung.
Haben wir, genau. Und das ist etwas, was die Kollegen entwickelt haben. Und jetzt hier Sichtbarkeit, das Thema. Wir haben das dann an alle in der Organisation verschickt. Das ist die Phase Sichtbarkeit. Wenn ich das verwurzeln will, muss ich dafür sorgen, dass diese Würfel nicht direkt in den Papierkorb wandern, was teilweise passiert ist. Ja. Andere haben da Trinkspiele draus gebaut, haben das einfach überklebt und gesagt, hier bei irgendwas musst du was anderes. Also du hast dann keinen Einfluss mehr drauf und trotzdem musst du irgendwie dafür sorgen, dass das Ding weiterlebt. Ja. Und du musst es irgendwie verankern. In Sekretariaten, in Besprechungen, in wo auch immer. Wenn du das nicht machst, dann ist das halt so ein Blip auf dem Radar und dann ist es weg. Ja. Deswegen ist diese Verwurzelungsphase so wichtig. Und eine Wurzel, also Achtung, Hierarchie, ja, mein Chef will das. Mhm. Und wenn der Chef weg ist oder nicht hinguckt, was machst du dann? Also du brauchst viele Wurzeln, starke Wurzeln, damit Kulturwandel dann eben auch bei Stürmen, auch bei Regen, auch bei dem, was an Unbill so mal passiert im Leben.
Aber wie habt ihr das konkret gemacht? Also ihr schickt die ganzen Würfel raus und dann geht ihr durch die Organisation und fragt? Oder
ganz ehrlich, das wussten wir damals noch nicht. Und an der Stelle war es ein Blip auf dem Radar. Es gibt manche Würfel in manchen Büros und es wird bei manchen immer noch benutzt. Und wir haben einen Shop, einen kleinen, selber aufgebaut, wo man den immer noch bestellen kann für uns intern. Der wird immer noch angefragt und gleichzeitig waren wir da nicht gut in dieser Initiative. Die Initiative hat sich dann aufgelöst, nachdem sie das verteilt hatte. Das war ein Lernpunkt, wo wir gesagt haben, hey, da fehlt was. Da sind wir noch nicht gut gewesen.
Okay. Wenn jemand das Video jetzt sieht mit dir, extern kann man den nicht bestellen.
LinkedIn oder E-Mail-Kontakt zu mir, dann kriegen wir da irgendwas
okay,
hin.
Okay, gut, verstanden. Also wir haben Verwurzelung. Was war die letzte Phase? Das hatte ich hier.
Abschließen. Das ist wie alles im Leben. Wenn du einmal das verwurzelt hast, darfst du dich bewusst dafür entscheiden, entweder das loszulassen oder weiterzumachen. Und manchmal ist es auch gut, Dinge sterben zu lassen. Dieses, es hat nicht funktioniert, so wie wir uns das gedacht haben. Hey, wenn du es nicht bewusst abschließt, dann ist kein Raum für was Neues da. Und manche laufen dann immer wieder durch und nochmal, wir haben eine Initiative, die hat sich rund um das Thema Mein Arbeitsplatz der Zukunft gegründet und die laufen immer wieder durch, haben das nächste Thema, haben total Bock und laufen da richtig durch und andere Initiativen, einmal rund, hat nicht geklappt, okay, beenden wir, lassen wir los. Okay. Das ist gut, das ist wichtig, all das, was sie gelernt haben in dem Scheitern, ist relevant, ist wichtig, aber dann lass es zu Ende gehen und dann darf was anderes kommen.
Und diese ersten Initiativen oder auch die Initiativen, die heutzutage kommen, kommen die alle aus diesem ehemaligen Sounding Board? Mhm. Also muss man Teil dieser Gruppe sein oder kann jeder?
Das, also gestartet sind wir und überhaupt das Ding zu verstehen, sind wir tatsächlich aus diesem Kulturbarometer, das waren so die ersten Schritte. Ja. Wir haben das damals, wussten wir nicht, dass das Initiativen sind. Eigentlich ist das Ganze eine Initiative, der gesamte Kulturwandel. Irgendjemand ist als Fackelträger hingekommen, hat gesagt, das müsste es doch mehr geben. Es haben andere dann erlaubt, hatten Schirmherren, die das dann erlaubt haben. Ist auch wichtig, also wenn ich eine Geschichte des Kulturwandels erzähle, erzähle ich ja meine Geschichte. Die Chefs und Chefchefs und Chefchefchefs, die da drüber sind, die würden natürlich eine andere Geschichte des Kulturwandels erzählen und hätten dann nochmal einen anderen Anteil dann auch an dem Ganzen. Für uns ist unsere Geschichte Fackelträger, Kernteam, ergreift es die Möglichkeit, kümmert sich, weil es ein wirkliches Anliegen ist. Dieses, es ist mir nicht egal oder es ist nicht irgendein Job, sondern es hat etwas mit mir zu tun und ich habe wirklich Lust dazu, mein Bestes zu geben, dass das real wird. Und dann ist es so, dass du halt durch diese Dinger läufst, die wir heute verstanden haben, wussten wir damals nicht, haben halt auch viele Initiativen in den Sand gesetzt. Heute haben wir die Möglichkeit, dieses Wissen, wir haben ein kleines Buch dazu geschrieben, an alle rauszugeben und grundsätzlich kann jeder eine Initiative starten und wir haben beispielsweise einen Punkt zum Thema Klimaneutralität, ein Riesenthema, Nachhaltigkeit. Geht mit Top-Down-Projekten, geht auch in der Linie, aber ohne Initiativen glauben wir nicht, dass wir wirklich als Unternehmen das Ziel erreichen. Und deswegen gibt es klimaneutrale Initiativen, also Initiativen auf das Thema. Und so versuchen wir auch thematisch dann immer wieder zu gucken, Digitalisierung, okay, lass mal gucken, wo es Menschen gibt, die Bock haben, das Thema zu treiben und dann halt kleine Dinger starten.
Also ihr habt ein Buch geschrieben, in dem drinsteht, wie man eine Initiative umsetzt.
Check. Okay. Also intern, es ist nicht veröffentlicht, kannst du nicht bei Amazon kaufen, sondern es ist ein Workbook, wo wir genau dieses Thema, es ist ein Zyklus. Du brauchst gute Termine, damit das funktioniert.
Du hast gerade einen Punkt benannt, und zwar diesen Punkt der Schirmherrenschaft.
Ja.
Was mich zu einer Grundsatzfrage bringt, die ich ganz oft im Kulturwandelprozessen von den Unternehmen, mit denen ich im Austausch bin, immer wieder höre, beziehungsweise denen auch empfehle. Wie ist das mit dem, du lächelst schon, wenn du meine Handbewegung siehst, wie ist das mit dem Top-Management-Team? Weil meine Erfahrung ist, in den meisten Fällen funktioniert ein Kulturwandel richtig gut, wenn man in der Geschäftsführung jemanden hat, der die Hand drüber hält. Also eins der besten Beispiele, Otto Group, wo der Vorstand miteinander arbeitet, oder Fissmann, der Heizungshersteller, wo Max Fissmann das zu seinem Top-Thema gemacht hat. So, und dadurch legitimiert der Vorstand oder die Geschäftsführung das Ganze auch. Ich erlebe aber auch immer wieder Menschen, die Kulturwandel vorantreiben wollen in der eigenen Organisation, die kriegen nicht den Support von oben. Wie ist das bei euch? Weil wenn du jetzt über Schirmherren sprichst, dann klingt das für mich so ein bisschen wie, man braucht noch Schirmherren, weil es ganz oben nicht die große Hand gibt, die darüber gehalten wird. Oder wie ist das bei euch?
Das ist ein riesenspannendes Thema und ein Thema, was hochrelevant ist für Initiativen und für Kulturwandel insgesamt. Ja. Eine Initiative braucht aus unserer Erfahrung einen Schirmherrn oder eine Schirmdame, wie auch immer man das Gender klug ausdrückt. Es braucht jemanden, der das Ding im Zweifel schützt. Warum? Weil irgendwann kommt jemand, der sagt, was soll das? das glaube ich nicht, das braucht es nicht. Und das hören wir auch immer wieder. Ein Kulturwandel braucht es nicht. Was hilft uns das, da besser Strom und Gas zu verkaufen? All diese Fragen, Hinweise, auch Ablehnung ist für uns real. Das ist heute noch nach 10 Jahren Kulturwandel immer noch in manchen Bereichen so. Das ist einfach so. Okay, also du brauchst jemanden, der dann im Zweifel sagen kann, nee, ich will das und ich finde das ganz gut. Frederic Laloux sagt, die einzige wirkliche Variable, die du brauchst, um Kulturwandel wirklich durchzuziehen, ist das Mindset derjenigen, die Verantwortung haben. Man nennt das Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Co. Da ist eine Wahrheit drin. Das gibt den Denkrahmen vor, wo das große Ganze und den wirklichen Schalter umlegen erlaubt wird oder nicht erlaubt wird. Das ist so, das erleben wir auch so. Und es gibt Menschen, die diesen Kulturwandel unterstützen und sagen, das darf da sein. Es gibt Menschen, auch in verantwortlicher Position bei uns, die das nicht denken können. Und dieses Nicht-Denken-Können ist ein Riesenproblem. Mhm. Weil Menschen in Verantwortung etwas entscheiden, ohne dass sie einen Maßstab dafür haben, ob das gut oder schlecht ist.
Okay, ich stelle die Frage nochmal konkreter. Euer oberster Führungszirkel, ja. Ist das eine Gruppe von Menschen, die sich zurückziehen, die sich die Karten legen, die ganz intensiv an ihren eigenen Beziehungen arbeiten, die den Kulturwandel legitimieren und die auch offen immer wieder in die Organisation rein kommunizieren, wir wollen Kulturwandel?
Wenn wir auf den Start gucken, ja. Dann war es ein, okay, das ist irgendwie interessant, ja. Das ist wichtig, wir erlauben das. Ja, es darf da sein. Du darfst da was machen und ja. Ich mache da auch irgendwie mit. Ich komme als Gast. Das Bild, was wir hatten am Anfang, war, sie sind in das Taxi hinten eingestiegen, wenn Kulturwandel-Termine da waren. Und dann sind sie da gewesen, haben auch mitgemacht und ihr Bestes gegeben. Und dann auch immer wieder gesagt, jawohl, ich möchte das haben, ich will Kulturwandel. Und gleichzeitig gibt es das Bild von Matthew McConaughey, Ampeln auf Grün schalten. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass sie in dem Maße, wie sie das für sich können und konnten, eine Sozialisation in einem technischen Unternehmen über Jahre hierarchisch geprägt, dass wir dafür schon gute Schritte gemacht haben und sie unterstützen uns und gleichzeitig, wenn wir das nicht aus uns heraus getrieben hätten, hätte es das nicht gegeben. Also ich versuche dem ein bisschen auszuweichen. Warum? Weil ich die Menschen, die dort Verantwortung bei uns tragen, hochgradig ehre und das für richtig halte, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben, in ihren Möglichkeiten. Und gleichzeitig weiß ich, dass da mehr möglich ist mit mehr persönlichem Wandel, mit mehr Tiefe, den sie für sich hätten auch früher schon erlauben können. Und das war sehr schmerzhaft auch immer wieder und wir reiben uns immer wieder an genau diesem Punkt.
Und das bringt mich zu einem total spannenden Punkt, nämlich den ich bei vielen Organisationen immer wieder erlebe. Also Menschen, die mich anrufen und sagen, Sebastian, wir treiben hier einen Kulturwandel voran, wir haben aber von oben nicht das Top-Management-Commitment. Dieses Gespräch, was ich jetzt führe, habe ich ja mit vielen anderen Protagonisten des Kulturwandels geführt. Ja. Und da gibt es, und ich unterhalte mich ja immer mit denen, wo es gut gelungen ist, so wie bei euch. So was dazu führt, dass Menschen wie du oder eure Organisation oder die Otto Group oder Fissmann oder Phoenix Contact, die werden ja zu einer Art Leuchttürme. So, und die guckt man sich dann an. Und wenn ich dann in irgendeiner Organisation bin und Kulturwandel vorantreibe und sehe, oh, so läuft es bei Otto und so läuft es bei Phoenix und so läuft es bei Fissmann und so läuft es bei denen. Aber die haben ja alle Top-Management. Commitment. Ja. Wir haben das nicht. Ja. Wie sollen wir das denn hinbekommen? Ja. Und jetzt finde ich das spannend, dass wir uns unterhalten, denn das, was ich bei dir raushöre, ist, dass euch werden keine Steine in den Weg gelegt, euch wird aber auch nicht der rote Teppich ausgerollt von oben. Wie gelingt es euch, diesen Kulturwandel seit so vielen Jahren voranzutreiben, ohne dass, im übertragenen Sinne, Papa und Mama sagen, ja wir wollen das und alle Mitarbeitenden sagen, also wenn es ganz oben gewollt ist, dann machen wir das mit. Wie gelingt es euch, das so gut hinzubekommen?
Und da ist ein wichtiger, also zwei wichtige Punkte, wenn wir es auf den Kern zusammenfassen. Diejenigen, die das vorantreiben, brauchen ein starkes, warum ich das mache. Du kannst das Purpose, Sinn, Anliegen, wie auch immer nennen, das ist völlig egal. Aber das Ding muss sehr, 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 sehr klar und groß und stark und mächtig für diese Person sein. Ich habe für mich etwas gefunden. Ich möchte Räume schaffen, in denen Menschen über sich hinauswachsen. Das ist das, wozu ich hier bin. Und das möchte ich möglichst jeden Tag tun. Und egal in welcher Funktion ich irgendwo unterwegs bin. Und seitdem mir das klar ist, versuche ich, egal wo ich unterwegs bin, natürlich im Einklang mit dem, was mein Unternehmen da möchte und braucht, Räume zu schaffen, in denen Menschen wirklich über sich hinauswachsen können. Also eine Idee, warum mache ich das hier? Weil wenn ich eine Idee habe, dann kann ich auch die Rückschläge, den Schmerz, die Unsicherheit, die Selbstzweifel, den Nebel, all das aushalten, der natürlicherweise da ist. Und das, was die Kolleginnen und Kollegen erleben, dass da Rückschläge kommen, dass da Leute nicht mitmachen, hätten wir doch nur das. Sich davon nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern immer den kleinen nächsten Schritt zu gehen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, niemand macht es allein. Kein Mensch auf der Welt macht alleine Kulturwandel. Niemand. Also brauchst du Menschen, die das mit dir machen. Und das kann sein, dass das eine Initiative ist. Es kann sein, dass das ein Team ist, dass ihr anfangt in eurem Team, einfach nur bei euch das anders zu machen. Und wir haben für uns selber versucht, dieses Labor zu sein. Wir verteilen nichts, was wir nicht selber auch machen. Wir trinken unsere Medizin selber, weil wir zutiefst dran glauben, dass wir, wenn wir etwas verstehen, verinnerlichen, das heißt selber etwas machen und dann verkörpern, dass wir dann in der Lage sind, anderen zu helfen, wirklich diesen Weg zu zeigen. Weil dieser Weg, der ist anstrengend und da sind Schwierigkeiten, Klippen und dergleichen und jeder muss ihn selber gehen, jede Person muss ihn selber gehen und gleichzeitig können wir uns gegenseitig helfen dabei, indem wir, guck mal, an der Stelle war ich auch schon, ich kenne den Schmerz, ich weiß, dass der Schmerz kommt, wenn du jetzt weitermachst, dann liegt dahinter Spaß, dann liegt dahinter Glück und unter uns Krise und Orientierungslosigkeit und dieses Frustrationsgefühl, hey, bin ich hier am richtigen Ort? Ich spreche auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die das Ähnliches machen, wie ich das mache oder wie wir das machen. Diese Selbstzweifel, dieses bin ich hier richtig, braucht's nicht, müsste ich nicht eigentlich zu Otto gehen, müsste ich nicht eigentlich zu wem auch immer gehen, das haben so viele Menschen. Aber an der Stelle, wer hilft denn deiner Organisation? Du bist in deiner Organisation, du kannst in deiner Organisation die Hoffnung sein, dass es anders geht. Allein, dass du da bist, allein, dass du anders bist, allein, dass euer Team anders funktioniert, eure Abteilung anders funktioniert, gibt anderen Menschen Hoffnung, dass es hier eine bessere Zukunft geben könnte. Und das ist etwas, was so stark ist. Wenn alle dann zu den Top-Arbeitgebern und hey, da Kulturwandel gehen würden, wer kümmert sich denn um diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen mehr Wüste haben als andere?
Das heißt, der Treiber ist, ein großes Warum zu haben. Also dieses Gefühl von, hier muss sich etwas verändern und ich habe eine ungefähre Idee, wie es sein könnte. Und idealerweise Mitstreiter zu finden oder Partner, Mitstreiter ist ein schrecklicher Begriff. Ne? Ja. Also Menschen, die das mit vorantreiben. Selbst wenn oben das Top-Management-Team das, was ich sehe, nicht sieht, wir sehen es und wir glauben, dass wir was verändern müssen. Und solange die uns kein Stoppsignal geben, treiben wir das einfach mal voran.
Absolut. Und es ist immer wieder auch eine Balance aus, wir versuchen jeden, der Lust hat, Entwicklung ist eine Tür, die von innen aufgeht. Ja, also es ist ja nichts, wo wir sagen können, so, du entwickel dich bitte mal. Niemand kann das machen. Entwicklung kann immer nur Tür von innen, die muss von innen aufgehen. Und wenn es reif ist, wenn Menschen sagen, ich habe da Interesse dran, dann versuchen wir auf allen Ebenen, von CEO bis Assistentin, überall links, rechts, Monteure, egal wer, wenn es Menschen gibt, die Bock haben auf das Thema, die versuchen wir anzuziehen, einzuladen, ihre persönliche Entwicklung in den nächsten Schritt zu gehen. Und was das ist, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir ein paar Sachen anbieten und dann musst du entscheiden, ist das was für dich? Gehe ich in Resonanz damit? Gehe ich meinen nächsten Schritt? Und wir haben festgestellt, dass diese persönliche Entwicklung, wenn ich etwas will, wenn ich etwas ändern will, der Kernunterschied zwischen den Organisationsbereichen ist, wo was geht, und denen, wo nichts geht. Menschen, die nichts mehr wollen oder warum auch immer, aus guten Gründen nichts wollen, da gibt es keinen Wandel. Aber wenn Menschen ein Anliegen haben, etwas wollen, dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, denen zu helfen. Und das versuchen wir. Wir versuchen, Angebote dann, und da stehen wir heute, Angebote zu schaffen, dass Menschen sich sowohl persönlich weiterentwickeln können, als auch, wenn sie Lust haben, an ihrem Umfeld zu arbeiten. Weil natürlich bestimmt das Umfeld, in dem du bist, maßgeblich mit, wie du dich verhalten kannst. Und wer macht das Umfeld? Ah ja, das sind wir. Und es gibt Teams, die beschweren sich noch im Paradies, dass es genau die richtige Temperatur hat. Ja, es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm, so ein Mist. Die sind einfach so auf dieses Beschweren ausgerichtet und eingerichtet, dass das ganz schwer ist. Selbst in den perfektesten Umfeldern ist dann noch das alles doof. Wer kann denen denn helfen? Ja, das sind sie selber, indem sie erkennen, was sie alles Gutes haben, indem sie Dankbarkeit kultivieren, Achtsamkeit kultivieren, indem sie etwas wollen gemeinsam und lernen, dass sie etwas ändern können. Es gibt zwei Sätze, auf die wir hinarbeiten. Erstens, ich kann lernen, also diese Idee, ich kann selber mich entwickeln. Und das zweite ist, ich kann etwas bewegen. Ich kann in meinem Umfeld hier einen Unterschied machen. Das ist das Gefühl, was wir mit unserem Kulturwandel erreichen wollen, damit sich die Organisation dann wie Rückenwind anfühlt.
Wenn du sagst wir, wer, also neben dir, ja, wer ist jetzt eigentlich hauptberuflich hier bei EWE für Kulturwandel verantwortlich? Wie viele Menschen sind das?
Genau, wir sind ein kleines Team, wo ich bin Leiter Kompetenzentwicklung, das ist die Rolle, die EWE-Netz dafür geschaffen hat, fachlich dieses Thema zu verantworten.
Das heißt, du machst auch Kompetenzentwicklung zusätzlich noch oder machst du hauptsächlich Kulturwandel?
Ich mache beides.
Ah, okay. Das heißt, es gibt noch nicht mal eine 100%-Stelle, die dieses Thema leitet, sondern es ist ein geteilter Job für dich.
Es ist ein Job, der zusammenhängt, wo wir zwei Ökosysteme geschaffen haben, in dem jeweils das eine oder das andere im Vordergrund steht. Und wir merken, so wie wir es gerade erzählt haben, dass natürlich beides zusammenkommen muss, damit kraftvolle Orte entstehen. Also Menschen, die wissen, was sie wollen und Organisationsumfelder, die positiv gedeihlich sind. Wenn das zusammenkommt, macht es Bam. Wenn eins fehlt, haben wir ein Thema. Und wir versuchen, beides für uns zu gestalten. Natürlich gibt es eine zentrale Personalentwicklung, Organisationsentwicklung im Konzern, wie das in vielen Bereichen so ist. Ich weiß, dass es bei Otto und anderen Unternehmen, die Kulturwandel vorantreiben, auch so ist, dass es irgendwo Einheiten gibt, die das klassische Personalentwicklungsgeschäft machen, mit denen sind wir in Austausch. Und natürlich versuchen wir, möglichst viel auch zusammenzumachen. Und gleichzeitig war bei uns einfach der Bedarf an diesem Wandel so groß, dass wir das größer gemacht haben. Wer sind wir inzwischen? Es gab dann eine zweite Stelle mit der Zeit. Wir haben eine weitere Stelle uns räubern können und sind dann zu dritt im Kernteam. Wir haben jetzt eine Kollegin dazu gekriegt, die als Transformationsbegleiterin arbeitet. Das heißt, wir sind im Kern vier Leute, die das jetzt gerade machen, aber ein Konstrukt, wo wir gleichzeitig uns mehr als Hub verstehen. Und auch die vier machen das ja nicht für EWE-Netz. Und darüber hinaus versuchen wir auch Angebote zu schaffen, die für alle Konzernteile zugänglich sind. Das heißt, wir haben hier eine Heimat und gleichzeitig bieten wir das Wissen, was wir haben, im Konzern und darüber hinaus an, weil wir merken, dass dieses Vernetzen und dieses Netzwerke schaffen eigentlich der Kern der Tätigkeit jenseits des Verstehens und des Gestaltens ist, das Netzwerk etwas, was einen Unterschied macht. Also das so ein bisschen zu den Zahlen, wohl wissend, dass das immer sehr fluide ist. Und dann haben wir Werkstudenten, die uns helfen, gerade zwei, die einen großartigen Job machen und die dafür sorgen, dass wir all das, was wir da machen, auch wirklich machen können.
In der Vorbereitung gibt es etwas oder gab es etwas, was mich total fasziniert hat? Und zwar habt ihr inzwischen etwas entwickelt, das nennt sich Fox. Und Fox, sind quasi nur drei Buchstaben, ein Wort, aber da steht ganz, ganz viel drunter. Kannst du mal bitte ein bisschen mehr über Fox erzählen? Was ist das und was verbirgt sich dahinter?
Total gerne. Wir sind im Kulturwandel unterwegs gewesen und haben gemerkt, es gibt einen Punkt, an dem wir dann nicht weiterkommen, nämlich die persönliche Entwicklung. Du kannst ganz viel Umfeld versuchen zu gestalten und wir haben gemerkt, es fehlt da was. Wir haben am Anfang gedacht, es müsste über Führungskräfte gehen, haben gesagt, wie wäre es, wenn wir ein Angebot hätten, wo das beste Wissen zum Thema Entwicklung gesammelt wäre. Wir haben eine riesen Landkarte gemacht, gesammelt und wir sind drauf gekommen, du kannst eigentlich vier Säulen da machen. Du kannst dich selber führen, du kannst Menschen bewegen, du kannst das Geschäft sauber führen und du kannst strategisch führen. Und dann haben wir geguckt, okay, was brauchst du denn, wenn du wirklich dich selber führen willst? Und sind dann runtergegangen, haben dort Sachen entwickelt und Co. Aus dieser ganzen Bewegung heraus ist etwas entstanden, was tatsächlich als Bewegung funktioniert. Wir möchten nämlich persönliche Entwicklung nicht als Seminarangebot, du buchst ein Seminar, dann gehst du hin und gehst dann wieder weg und dein Alltag sieht irgendwie anders aus. Was wäre, wenn persönliche Entwicklung so zu dir passt, dass du das in deinem Alltag machen kannst und dass du das dann in deinem Alltag trainierst, sodass dieser Kureffekt, ich gehe zur Kur, mach da was, Und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich das nicht mehr, warum auch immer, damit das nicht passiert. Und FOX steht für Fokus, Orientierung und Expedition. Also das ist die Bewegung, die wir immer machen, wenn wir unterwegs gehen. Fokus, ich nehme irgendwas in den Blick. Ah, ich möchte mich im Bereich Kommunikation weiterentwickeln oder ich habe ein Feedback gekriegt, ich soll ein besserer Coach werden oder was auch immer. Das nächste ist, wir orientieren uns und gucken, so wie funktioniert denn das denn? Und dann dürfen wir uns Expeditionen auf den Weg machen und dürfen dann selber die Erfahrung machen. Das Spannende ist, wenn wir das als Bewegung denken, es gibt ein wunderbares Video, How to Start a Movement von Derek Sivers. 2,5 Minuten, 3 Minuten, unfassbar geil. Das war der Startpunkt, als wir gesagt haben, irgendwie muss es doch gehen, dass persönliche Entwicklung anders funktioniert. Dass das cool ist, dass das nett ist, dass das spannend ist. Und das, was da jetzt entstanden ist, ist ein eigenes Ökosystem, was wir schrittweise, Schritt für Schritt, am Anfang gab es eine Landkarte, die spielt heute gar keine Rolle mehr. Jetzt geht es vor allen Dingen darum, dass wir Menschen auf eine Reise mitnehmen. Und dieses Jahr machen wir es so, dass wir eine Expedition für alle, die Lust haben, im Unternehmen anbieten. Die sieht so aus, dass wir uns einmal im Monat treffen. Es gibt einen Impuls, den ich halte, Kollegen halten. Und dann bringen wir die Leute zusammen, vernetzen sie, tauschen sich zu dem Impuls aus. Mhm. Unter der Woche gibt es kurze, einmal die Woche einen Impuls, ein Video, zweimal die Woche. Und dann gibt es entsprechend dann nächstes Thema, dann am nächsten Freitag oder Donnerstag einmal im Monat. Und wir haben inzwischen in den ersten Terminen 60 Leute, die daran teilnehmen, für uns eine Riesenzahl, wo Leute einfach 3-4 Stunden nehmen und Zeit in ihre persönliche Entwicklung investieren. Und da sind so Themen wie, was ist mein Anliegen? Offensichtlich. Wie schaffe ich Gewohnheiten? Wie ist das nochmal mit dem Thema Achtsamkeit? All diese Themen verhandeln wir jetzt übers Jahr. Und haben das dann entsprechend begleitet, auch über Videos, die wir selber produziert haben. Und das ist vielleicht auch etwas, wir kaufen wenig ein. Warum? Weil wir die Philosophie verstehen, verinnerlichen, verkörpern. Also du musst es selber verstehen, du musst selber das mal machen. Nicht sagen, die anderen sollten mal Feedback geben, sondern selber Feedback geben, um zu erleben, wie leicht, schwer oder wo die Hürden sind. Und dann musst du es so häufig machen, bis irgendjemand zu dir sagt, ist unglaublich, aber du gibst gutes Feedback. Mhm. Dann weißt du, du bist auf dem Weg, das zu verkörpern. Mhm. Wenn dein Umfeld dir das zurückspiegelt. Und egal, was das ist, ob das Mut ist, ob das was auch immer. Und für alle diejenigen, die Kulturwandel auch vorantreiben wollen, mach das so lange, bis irgendjemand zu euch kommt und sagt, hey, was ich dir schon mal immer sagen wollte, ist krass, wie du dich für das Thema XY einsetzt. Dann weißt du, okay, wir sind richtig unterwegs.
Was passiert bei FOX insgesamt? Also ich habe gesehen, da gibt es so eine Liste von Sachen, die sich darunter verbergen. Was ich jetzt verstanden habe, es treffen sich ungefähr 60 Menschen, die da engagiert sind, einmal pro Monat zu einem gewissen Thema. Mhm. Was machen Sie in der Zeit dazwischen?
Also wir haben einen Verteiler, der größer ist. Es sind irgendwie 500, 600 Leute in dem Teams-Kanal. Mhm. Das heißt, da ist schon mal das sind alle diejenigen, die Bock auf Entwicklung haben. Da bieten wir erst einmal die Möglichkeit, dass die Menschen sich untereinander kennenlernen. Weil in einem Unternehmen mit 2000 Leuten oder mit 8000 drüber hinaus kennt man die Leute gar nicht. Und wenn man da allein Menschen zusammenbringt, die entwicklungsbereit sind und sie dann in den Austausch bringt, sagen, hey Mensch, was ist das? Und wir geben immer Einstiegsfragen rein, wir geben Fragen zum Reflektieren rein. Was ist das, was dich wirklich bewegt? Was ist das, was dein Herz höher schlagen lässt? Und wenn man dann Menschen in kleinen Runden zusammenbringt und immer wieder diese Fragen stellt, dann passieren da Dinge, dann vernetzen die sich, dann fangen die an, das ist so ein Aspekt.
Und geht es bei diesen Themen, geht es da um Persönlichkeitsentwicklung, geht es um Entwicklung der Organisation oder was sind die Inhalte bei FOX?
Das geht im Wesentlichen, ich habe die großen Säulen genannt, im Wesentlichen, und wir haben uns jetzt sehr, sehr fokussiert auf das Thema persönliche Entwicklung und sich selbst zu führen und Menschen bewegen. Und alles das, was da reinfällt, also wie bewege ich mich und bin für mich klar, und all das, was in der Kategorie fällt, wie bewege ich Menschen. Bei dem Thema, wie bewege ich Menschen, sind wir bei Themen wie Vertrauen, Konfliktfähigkeit entwickeln. Wir sind bei Themen wie, wie gehen wir mit Fehlern um, hinfallen und wieder aufstehen. Wir reden über Emotionen, weil das nicht nur etwas Individuelles ist, sondern es ist etwas, was uns ja verbindet. Wenn wir gemeinsam Emotionen fühlen, wenn wir Mitgefühl miteinander haben, dann verändern wir das Spiel und können uns gemeinsam ausrichten auf das, was relevant ist, können mit schweren Zeiten umgehen, weil wir einfach menschliche Bedürfnisse dann kennen und mit denen gut umgehen können. Und das versuchen wir so aufzubereiten, dass das nicht etwas Abstraktes, man muss halt seine emotionale Intelligenz trainieren, muss halt machen, sondern okay, wie können wir das denn jetzt konkret hands-on in unserem Alltag trainieren, in unserer nächsten Besprechung, in dem nächsten Teamworkshop, wo auch immer.
Und ein Mitarbeitender, welchen Einfluss hat der denn in so einem Projekt, Menschen zu bewegen?
Viel. Allein die Art, wie Menschen guten Tag sagen, wie sie in dem Projekt erscheinen, welche Absicht sie haben, welchen inneren Ort sie haben, aus dem sie kommen, wie fokussiert sie sind, wie viel Kreativität sie in der Lage sind freizusetzen, wie viel Dankbarkeit sie einbringen, wie viel Wissen sie in der Lage sind einzubringen. All das sind Sachen, die zu 100% in meinem Einflussbereich sind. Egal, wer ich bin, ob ich jetzt Projektleiter bin, Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, egal in welcher Rolle. In meinem Einflussbereich liegt immer, in welcher Haltung bin ich da? Es liegt immer, wie agiere ich? Und ich kann agieren, indem ich ganz viel gebe, schenke. Und deswegen bin ich so dankbar, dass es dich gibt, dass es Menschen gibt, die Räume schaffen, in denen genau dieses Teilen möglich ist, wo das Beste, was aus vielen Organisationen entstanden ist, frei zur Verfügung steht. Deswegen herzlichen Dank für all die Videos, all die Jahre, die du und ihr schon investiert habt, weil hier etwas entsteht, was viel größer ist, was über uns alle hinausgeht. Und das ist etwas, was wir immer machen können. Wir können unsere Ressourcen, unser Wissen, unsere Ideen teilen. Und in diesem Netzwerk wächst dann etwas nachhaltig. Und das, was ihr macht, ist ja genauso nachhaltig. Das können wir nicht, wenn wir uns beschränken und sagen, nee, das ist meine Energie, das ist mein Projekt, das ist und die anderen sind doof. Und das können wir trainieren. Wir können Kooperation trainieren. Das ist ja in uns, dieses Kooperation und Aggression, das haben wir alle in uns. Das können wir alle. Brauchen wir auch zum Überleben. Aber damit die Aggression nicht gewinnt, müssen wir Kooperation trainieren. Und das ist etwas, was eben Menschen bewegen. Wie kann ich Menschen bewegen? Wenn ich selber bewegt bin, dann kann ich auch andere Menschen bewegen. Und deswegen ist dieses Anliegen, da kommen wir wieder drauf, dieses Anliegen so unfassbar wichtig und wertvoll. Wenn selber dein Herz höher klopft, wenn du von etwas berichtest, dann gehen andere Menschen in Resonanz damit. Und dann gibt es eine gute Chance, dass ihr zusammen etwas machen könnt, wo ihr alle denkt, unfassbar, was da entstanden ist. Das ist viel größer als das, was wir uns hier vorstellen konnten.
Im Grunde genommen habt ihr ja vier Dinge. Es gibt einmal Fox, worüber du gesprochen hast, dieser Rahmen, wo Menschen sich zu welchen Themen auch immer sie gerade interessieren, wie bewege ich mich, wie bewege ich Menschen. Und die anderen beiden, die du benannt hast, also das ist so eine Experimentierplattform, wo wer auch immer als Mitarbeitender Lust hat, sich einzubringen, sich einbringen kann. Dann gibt es das Kulturbarometer. Das ist ja das, was ursprünglich mal... Wie viele sind da jetzt drin in diesem Kulturbarometer?
Wir machen jetzt Jahrgänge und laufen immer wieder durch. Wir haben jetzt aus jeder Abteilung das sind 20 plus freie Tickets, nochmal 20. Wir arbeiten mit 40 pro Jahrgang. Das heißt, immer wieder neu laufen Menschen durch das Kulturbarometer.
Okay, und was passiert heute? Also das heißt, ihr habt mehrere Kulturbarometer gleichzeitig mit verschiedenen Jahrgängen, oder?
Wir haben ein Kulturbarometer, ein Hauptkulturbarometer gerade, wo wir jetzt immer wieder pro Jahr eine neue Generation, eine neue Klasse sozusagen durchlaufen lassen.
Ah, okay, das heißt, man kann nur ein Jahr in diesem Kulturbarometer teilnehmen.
Das war am Anfang anders und da merken wir auch, Kulturwandel ist hochdynamisch, ist hoch. Dieses Kulturbarometer existiert immer noch. Das war mal so, dass man länger bleiben konnte. Jetzt ist es so, einmal pro Jahr, ein Jahrgang und laufen wir durch.
Okay, und was machen die Teilnehmenden heutzutage, wenn sie ein Jahr in diesem Kulturbarometer sind?
Sie versuchen, was machen wir? Wir starten mit Kultur sehen können. Ja. Es gibt Modelle, die dir helfen, eine Sprache darüber zu schaffen. Und wir arbeiten mit dem Modell von Simon Sagmeister, Business Culture Design, Color und Co. Das ist etwas, was uns hilft, über Kultur zu sprechen. Ganz kurz gesagt geht es davon aus, dass wir unterschiedliche Cluster haben, Geschmäcker haben von Kulturen. Es gibt eher menschenorientierte Cluster, die dann eher grün sind. Es gibt Ordnung und Sicherheit und Stabilitätscluster oder Meme oder Verhaltensweisen und Strukturen, die in diese Richtung geprägt sind. Das wäre eher blau und dergleichen mehr. Also Simon Sagmeister hat da den für uns entscheidenden Vorteil gegenüber Spiral Dynamics, die ja eine ähnliche Logik haben, integrale Modelle und Co., dass dieses Schichtmodell, was im Integralen da ist, bei uns in der Organisation schnell ein "Ich möchte besser und ich bin da oben" auslöst, während dieses Kulturbild, dieses Cocktailbild, also Kulturen sind wie Cocktails, das heißt, du tust verschiedene Zutaten rein und die Frage ist, was brauchst du als passende Kultur für dein Umfeld? Und das ist bei Tesla offensichtlich anders als bei einem regionalen Energieversorger. Ja, da braucht es andere Zutaten. Und die Frage ist, was braucht es da? Und da ist ein Teil in diesem Kulturbarometer darüber zu sprechen, wie sind wir denn eigentlich so mit Hilfe dieses Modells? Das nächste ist zu gucken, was könnten wir denn tun? Kleine Experimente entwickeln. Und das dritte ist, dass wir nicht nur diese Experimente entwickeln, sondern dass wir lernen. Miteinander, voneinander, von anderen und dann entsprechend Leute einladen. Und das immer wieder durchlaufen. Also, wie sind wir hier? Wie wollen wir sein? Kleine Experimente entwickeln und selber machen und dann lernen, wie machen es eigentlich andere. Und das immer wieder durchlaufen. Wir haben eine Hinrunde quasi, wo wir das einmal machen, dann eine Rückrunde, zweite Jahreshälfte, wo wir es dann auch wieder machen, um immer wieder zu trainieren, wie sprechen wir drüber, selber im Alltag zu machen und dann immer wieder zu lernen von Menschen, die schon da sind und auch anderen Menschen, die beispielsweise bei Träger, bei wem auch immer unterwegs sind.
Das heißt, Fox-Expedition ist eher das ganz konkrete Menschen mit sich selbst, Menschen mit anderen. Und beim Kulturbarometer ist das Hauptthema Kultur.
Ja.
Okay, got it. Ja. Dann habt ihr noch die Kultur, also es gibt ja vier Dinge. Ne? Also Fox, Kulturbarometer, dann gibt es Kulturinformation. Was ist das?
Kulturinformation ist etwas, was wir jetzt dieses Jahr neu ausprobieren wollen. Warum? Weil wir merken, dass wir einmal so ein bisschen wie Informationssicherheitsschulung, das muss auch jedes Unternehmen irgendwie machen, oder Compliance-Schulung, dass wir da eigentlich für alle Menschen einmal eine Grundinformation brauchen, damit jeder eine Idee hat, weshalb das überhaupt klug ist, sich mit Kultur zu beschäftigen. Da kann man ja eine Frage stellen, wieso investieren wir überhaupt diesen ganzen Aufwand? Das kostet ja alles Zeit, das kostet Geld, dass wir das machen. Warum machen wir das eigentlich? Und die Kulturinformation soll genau das in 15 Minuten wie quasi so ein Informationssicherheitstraining für alle Mitarbeitenden ermöglichen. Das ist etwas, was wir dieses Jahr ausprobieren. Da sind wir gerade dran. So, okay, wie könnte das cool sein? Und nicht so ein, ich muss jetzt diesen Test machen und sagen, das ist irgendwie doof abgehakt, sondern wie kann das cool sein? Da denken wir gerade drauf und das versuchen wir, um da für jeden einmal ein, ich habe mal gehört, weshalb das relevant ist. Warum ist das relevant? Es gibt da Studien zu, es gibt jede Menge Erfahrungswerte dazu, dass Kulturen, die zu der Situation, zu den Menschen passen, dass die gesünder sind, dass die produktiver sind, dass die einfach wesentlich mehr Beitrag auch in der Gesellschaft leisten können als dysfunktionale Kulturen. Es liegt irgendwie auf der Hand, aber für Zahlenmenschen, da gibt es Studien, da gibt es Zahlen, die man auch noch nennen kann. Mich interessiert das nicht so sehr, weil ich das erlebe, weil ich das spüre. Kulturwandel ist für mich spürbar. Und gleichzeitig weiß ich, dass es Menschen gibt, die da so drauf stehen und das brauchen. Und gleichzeitig versuchen wir halt dort einen Raum zu schaffen in den Kulturinformationen, die Menschen, die bisher noch keinen Berührungspunkt oder wenig Berührungspunkte damit hatten, so eine erste Idee zu geben, könnte doch gar nicht so doof sein, dass wir es machen.
Und dann gibt es was Viertes, den Kulturcoach.
Ja.
Was ist das?
Das ist Herzensprojekt und wir haben 2019 gemerkt, dass wir irgendwie beschränkt sind in dem, was wir machen. Und ja, wir können dann Workshops machen und da können wir dann einzelnen Menschen helfen, aber irgendwie, dann sind wir halt eine Woche Workshop ausgebucht und dann, es gibt noch so viel mehr, was wir bewegen müssten. Wir müssten eigentlich in jedem Team sein, wir müssten eigentlich in jeder Abteilung sein. Wie cool wäre das, wenn es mehr Menschen wie uns gäbe, die das Wissen haben, die Erfahrung haben und die in der Organisation dann wirken können. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was müssten diese Menschen denn können? Was müssten die denn wissen? Wie müssten die denn agieren? Und haben dann einen Prototyp gebaut und haben dann in diesem Kulturcoach 9 Leute in der ersten Runde befähigt, indem wir Modelle geteilt haben. Wie schaffe ich Gewohnheiten? Wie schaffe ich Rituale? Wie baue ich Initiativen? Wie kann ich über Kultur sprechen? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Überhaupt Räume zu schaffen, in denen Menschen ehrlich drüber reden können. Mal ehrlich, das funktioniert doch gerade gar nicht oder das ist doch doof hier. Sicherheit schaffen, psychologische Sicherheit und. Das sind alles Themen, die hochrelevant sind für diese Menschen. Und dann sind wir durch ein Jahresprogramm gelaufen. Wir hatten 5 Module. Das erste war Haltung, das zweite Werkzeuge, das dritte Lernreise, das vierte Machen. Du musst halt selber machen, wenn du Kultur wirklich erfahren und verändern willst. Und das letzte war Sichtbarkeit, also alle wieder zusammenholen, auf die Bühne stellen und sagen, hey, was habe ich gelernt? Und das haben wir über ein Jahr gemacht. Wir machen dieses Jahr die zweite Rutsche
Ausbildung. Und diese Kulturcoaches, was machen die dann? Die gehen in die Organisation und helfen, Kultur zu etablieren?
Jetzt könnte man unterschiedliche Sachen damit machen. Könnte sagen, okay, ihr müsst jetzt das und das tun. Wir haben das komplett freigelassen. Wir haben gesagt, allein, dass die Menschen in so einem diversen Team zusammengekommen sind, Abteilungsleitende, Auszubildende, Kaufleute, regionale Verantwortliche, egal, alle zusammen haben für sich eine Veränderung durchgemacht. Und mit diesem neuen Blick dürfen sie in der Organisation wirken. Was auch immer sie machen, es gibt keine Verpflichtung, es gibt kein gar nichts. Aber was wir nach 2 Jahren beobachten, ist, dass jeder und jede auf irgendeine Art und Weise angefangen hat, das Wissen in die Organisation zu bringen. Auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Einer hat angefangen, sich in Projekte zu vertiefen und Workshops über Rollen. Rolle hat einen riesen Anteil gehabt an dem Thema. Da ist er mega steil drauf gegangen. Ein anderer hat eine Initiative bis zum Vorstand getrieben. Hat er selber, regionaler Kollege, hat ihn selber überrascht. Der ist steil gegangen auf dem Ding. Und dieses, nee, es gibt nichts, was wir denen vorgeben. Wir vertrauen darauf, dass das, was sie sehen, mit diesen neuen Brillen, mit den Werkzeugen, die sie dann dabei haben, dass sie da einen Unterschied machen. Und manche sind in eher schwierigen Umfeldern unterwegs. Da ist es schwer. Die machen weniger. Andere gehen durch. Also so halten wir das. Also da gibt es keinen Druck, kein Machen, sondern ein auf den natürlichen Prozess vertrauen, dass wenn Menschen etwas sehen und das Gefühl haben, hey, hier möchte ich was machen, das ist mein Anliegen, dann machen die das.
Wie lange dauert so eine Ausbildung zum Kulturcoach?
Wir haben erst das über ein Jahr gemacht im ersten Durchgang und haben gemerkt, dass das uns zu lange dauert. Ja. Das franzte dann aus und da war irgendwie, ja, wir haben gedacht, das ist ganz gut, wenn die zwischendurch dann das schon ausprobieren können. Das machen wir diesmal anders. Wir machen diesmal ein Kompaktprogramm. Wir machen einmal eine Klassenfahrt, 5 Tage, und gehen dann von Montag bis Freitag einmal sehr, sehr intensiv on point durch und sind ganz gespannt, wie das dieses Jahr dann funktioniert. Dieses Jahr, am Anfang haben wir das nur mit ein paar Kollegen gemacht. Diesmal werden wir rund 20 Kolleginnen und Kollegen sein. Nicht nur von uns, EWE Netz, sondern auch aus dem Konzern und darüber hinaus. Also wir haben das erste Mal auch Menschen außerhalb unseres Konzerns dabei, was uns total freut, weil dieses Miteinander lernen und teilen etwas ist, was großartig funktioniert. Und die Ideen haben wir nicht nur bei uns geteilt, sondern diese, was ist der Kulturcoach, habe ich auf der CDX bei Otto, diese Kulturentwicklungsveranstaltung geteilt. Und dadurch gibt es jetzt Kulturcoach-Ausbildung bei Lanxess und RMS, die jeweils ganz eigen funktionieren. Aber ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir dort etwas mit inspirieren konnten, was jetzt anderen Organisationen bei ihrem Kulturwandel hilft.
Dem gibt es irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die aber wichtig gewesen wäre.
Ein Aspekt finde ich relevant, der vielleicht noch nicht so zur Sprache gekommen ist. Und wir hatten das Thema der Initiative Achtsamkeit. Ich glaube, dass Achtsamkeit der Turbo für sowohl persönliche Entwicklung als auch Kulturentwicklung ist. Und deswegen ist diese innere Arbeit, egal wie man sie nennt, ob man das über Meditation macht, über Yoga macht, über es gibt ganz, 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 ganz viele Sachen. Aber wenn man da investiert, dann ist das nach meiner Erfahrung, sowohl der persönlichen Erfahrung als auch das Sehen bei Kolleginnen und Kollegen, einer der größten Turbos. Ja. Und wenn jemand in einer Organisation ist und der Chef, die Chefin mag das nicht, diese innere Entwicklung, da kann man immer investieren. Und wenn man dann einen oder einen zweiten hat, mit dem man das teilen kann, dann ist man schon eine Keimzelle von Kulturwandel. Ihr seid dann schon Kulturwandel. Und das einfach weiterzumachen in den Möglichkeiten und Grenzen, wie das gerade so geht, und dann die Chancen zu nutzen, die das Leben so vorbeischwimmen lässt, das ist etwas, was vielleicht noch als Botschaft wichtig sein könnte.
Super, und das sehe ich genauso. Achtsamkeit ist eines der wesentlichsten Instrumente für persönliche Entwicklung, für innere Ruhe. Und wie wir von SAP auch wissen, am Ende sorgt es sogar dafür, dass es der Organisation besser geht.
Auf jeden Fall. Und so wichtig und kostenlos. Genau. Es braucht nichts außer dich, Fokus auf was auch immer und dann Geduld und Ausdauer.
Super. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Tim.
Sebastian, danke. Thank you.